Lange waren diese Normen erwartet worden, aber kaum lagen sie auf dem Tisch, so regte sich Unverständnis. Unverständnis deswegen, weil es eben ein Gesetzestext ist, der genauso klingt, wie Gesetzestexte eben klingen, kompliziert und durch die notwendige Präzision auch ein wenig verwirrend.
Erster Teil, Artikel 3, Paragraph 1. Die der Kongregation für die Glaubenslehre vorbehaltenen schwerwiegenderen Straftaten gegen die Heiligkeit des eucharistischen Opfers und Sakramentes sind: 1. Das Entwenden oder Zurückhalten in sakrilegischer Absicht oder das Wegwerfen der konsekrierten Gestalten nach Kanon 1367 des Kodex des kanonischen Rechtes und Kanon 1442 des Kodex der Kanones der orientalischen Kirchen. 2. Der Versuch, das eucharistische
Komplexität ist keine Sünde, aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen und zu untersuchen, was an diesen Normen neu ist. Es sind ja schließlich nicht irgendwelche Normen. Es geht um das Recht unserer Gemeinschaft, der Kirche. Und es ist nicht nur ein Thema für Juristen und Vatikankleriker, wie die Diskussionen der letzten Monate mehr als deutlich gezeigt haben. Also versuchen wir uns in dieser Sendung an eine Erklärung dieser Texte. Beginnen wir mit einem Blick auf das Gesamte. Die Regelungen aus dem Jahr 2001, die den neuen Normen zugrunde liegen und die nun, wie Vatikansprecher Pater Federico Lombardi bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Texte sagte, aktualisiert wurden, waren ein erster wichtiger Schritt. Die Erfahrungen, vor allem im Umgang mit sexuellem Missbrauch durch Kleriker, haben gezeigt, dass einige Änderungen oder Verbesserungen angezeigt waren.
Unter den Neuerungen im Vergleich zu früheren Normen sollten vor allem jene unterstrichen werden, die das Verfahren zügiger machen, zum Beispiel nicht den Verfahrensweg einzuschlagen, sondern per außergerichtlichem Dekret zu handeln oder dem Heiligen Vater unter bestimmten Umständen besonders schwerwiegende Fälle mit Blick auf die Entlassung aus dem Klerikerstand direkt vorzulegen.
Es geht wohl um das, was im Zivilrecht Gefahr im Verzug genannt wird. Das Zeugnis für die Wahrheit und das Einstehen für die Opfer soll nicht dadurch verdunkelt werden, dass das Verfahren zu lange braucht. Der Text selber lautet:
Sehr schwerwiegende Fälle, bei denen die begangene Straftat offenkundig ist und dem Angeklagten die Möglichkeit zur Verteidigung gegeben worden war, direkt dem Papst zur Entscheidung über die Entlassung aus dem Klerikerstand oder über die Absetzung zusammen mit der Dispens von der Zölibatsverpflichtung vorzulegen.
Zu diesem Bereich des Umgangs mit sexuellem Missbrauch gibt es überhaupt die meisten Neuerungen. So wird die Verjährungsfrist für die Straftaten von 10 auf 20 Jahre heraufgesetzt, wobei sie mit dem vollendeten 18. Lebensjahr des Opfers beginnt. Es wird aber auch deutlich gemacht, dass die Glaubenskongregation von dieser Verjährungsfrist überhaupt dispensieren kann. Kein Täter soll sich hinter einer abgelaufenen Frist verstecken können. Zwei weitere Regeln sind neu.
1. Die von einem Kleriker begangene Straftat gegen das sechste Gebot mit einem Minderjährigen unter 18 Jahren. Bezüglich dieser Straftat wird dem Minderjährigen eine Person gleichgestellt, deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist. 2. Der Erwerb, die Aufbewahrung und die Verbreitung pornografischer Bilder von Minderjährigen unter 14 Jahren in jedweder Form und mit jedwedem Mittel durch einen Kleriker in übler Absicht.
Sexueller Missbrauch an geistig Behinderten wird dem an Kindern rechtlich gleichgestellt und das Delikt der Kinderpornografie wird überhaupt erst in das Kirchenrecht eingeführt. Die Formulierung gerade dieses Paragraphen macht noch einmal deutlich, dass es keine Ausnahmen geben darf. Viel Kritik hatte der Vatikan in den vergangenen Monaten in der Missbrauchsdebatte dafür einstecken müssen, dass es Unklarheiten in Sachen Meldepflicht zu geben schien, und zwar sowohl was die Meldung an die Kirchenbehörden als auch was die an den Staat anging. Was die Kirche angeht, wiederholen die Normen:
wann immer der Ordinarius oder Hierarch,
gemeint mit diesen Begriffen sind Bischöfe und Ordensobere,
eine mindestens wahrscheinliche Nachricht über eine schwerwiegendere Straftat erhält, muss er nach Durchführung einer Voruntersuchung die Kongregation für die Glaubenslehre darüber informieren.
Was die Meldepflicht an die zivilen Behörden angeht, ist die Sache etwas komplexer, wie Pater Lombardi ausführt.
Ein Punkt, der nicht berührt wird, aber zurzeit viel diskutiert wird, ist die Zusammenarbeit mit den zivilen Behörden. Es muss daran erinnert werden, dass diese heute veröffentlichten Regeln Teil des kirchlichen Strafrechts sind, in sich abgeschlossen und vollständig vom Zivilen getrennt. In diesem Zusammenhang kann jedoch darauf hingewiesen werden, was in dem bereits erwähnten Leitfaden zum Verständnis der Verfahren steht, der auf der Website des Heiligen Stuhls veröffentlicht ist. In diesem Leitfaden findet sich die Aussage, es sind immer die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die Verweisung von Straftaten an die Behörden einzuhalten. Er findet sich im Abschnitt über die vorbereitenden Maßnahmen.
Zu einem Thema gab es Verwirrung, auch bei Zusendungen hier in die Redaktion von Radio Vatikan. Wie ist das denn nun mit den Laienrichtern, die jetzt Mitglied der Gerichtsbarkeit der Glaubenskongregation sein können? Die Normen machen deutlich, der Normalfall ist weiterhin der in Kirchenrecht promovierte Priester. Der Pressesprecher des Papstes, Pater Federico Lombardi, führt aber aus:
Eine weitere Vorschrift sieht vor, nicht nur Priester, sondern auch Laien als gerichtliche Mitarbeiter, als Anwälte oder als Staatsanwälte einzubeziehen, um die Fragen zu vereinfachen und die Entwicklungen der Kirche zu berücksichtigen. Analog dazu ist zur Erfüllung dieser Funktion nicht unbedingt ein Doktorgrad in Kirchenrecht notwendig, sondern die notwendige Kompetenz kann auch in anderer Weise erlangt werden, zum Beispiel mit dem akademischen Titel der Lizenz.
Und der Chefankläger in der Glaubenskongregation, Erzbischof Charles Cicluna, nennt auch den über das reine Recht hinausgehenden Wert dieser Regelung.
Sagen wir so, die Möglichkeit, von der Vorschrift zu dispensieren, die erfordert, dass alle Priester sein müssen, ist eine Möglichkeit, die die Glaubenskongregation auch intern nutzt. Offensichtlich ist dies für uns wichtig, nicht nur, weil so Experten zur Verfügung stehen, sondern auch, weil es ein Signal aussendet. Dies ist nicht etwas rein Internes, es ist nicht etwas, was die Priester unter sich ausmachen. Meiner Meinung nach ist dies heute ein sehr wichtiges Signal.